Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Ein herzliches Willkommen in Wunderwerkes Podcast zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Am Tag 1 nach den neuesten Corona-Verordnungen in Deutschland, die uns bei Wunderwerke erneut etwas trotzig ein weiteres Skype-Gespräch veröffentlichen lässt. Nebenbei sind wir damit beschäftigt, die eine Veranstaltungsabsage vor der nächsten zu beantworten, was uns letzten Endes in diesem Jahr zu ungefähr 9 Monaten Stillstand gebracht hat. Daher unser Trotz, unsere Art, trotzdem zu sagen, in einem Jahr, das wir mit vermutlich 15 oder 20.000 Euro Honorarausfall abschließen werden. Aber das will ich genauso erwähnen, zwar nicht in genau derselben Höhe, aber immerhin mehr, als wir zunächst erwartet und erhofft hatten, konnten wir in der Zwischenzeit Sonderspenden verzeichnen. Und diese haben durchaus etwas mit unserer Sendung Wunderwerke Skyped und hierdurch wiederum mit unseren tollen Gästen zu tun. Und bevor ich den heutigen Gast ankündige, möchte ich mich und möchten wir uns bei allen da draußen bedanken, die uns in diesem Jahr so tatkräftig bereits unter die Arme gegriffen haben. Der eine mit 1 Euro, der andere mit mehreren 100. Das war bislang und ist auch immer noch eine so unfassbare Segenshandlung an uns, die uns mehr als gut tut. Wenn wir an das Jahresende blicken, wo eine jede Organisation ihren wirtschaftlichen Jahresabschluss zu machen hat, dann haben wir noch immer ein Fragezeichen im Gesicht, natürlich, aber wir haben keine Angst. Danke an dieser Stelle und auch schon mal der Hinweis darauf, dass wir aber weiterhin noch mehr Spenden benötigen, um auch dieses Jahr über die Runden zu kommen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Mein Name ist Martin Scott. Ich moderiere unsere Sendung Wunderwerke Skyped und habe heute zu Gast in ihr die Theologin Sandra Bilz. Seit nun vielen Jahren schon tritt sie leidenschaftlich für veränderte Formen in der Kirche ein. Eben gerade deshalb, weil Kirche eine Mission hat, die sie leidenschaftlich verfolgen sollte. Sandra Bilz ist von Social Media fasziniert, liebt guten Wein, das Lesen, ihren Wohnort Hannover und das Wandern. Herzlich willkommen bei Wunderwerke Skyped oder besser der Ostfriesin Sandra Bilz. Ein herzliches Moin Moin.
Sandra Bilz.
Martin Scott aus Essen hier von Wunderwerke. Guten Tag, liebe Sandra.
Hallo Martin.
Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, ne?
Ja, aber was lange währt, wird endlich gut.
Hast du gerade viel Stress, viel um die Ohren oder hast du eigentlich viel Zeit?
Na, ich finde, während Corona ist ja Stress nochmal anders und anders auch relativ. Ich glaube, ich habe gut zu tun, aber bin gut mit mir und der Welt im Gleichgewicht.
Ist denn jetzt gerade eher Corona noch in deinem Leben oder schon wieder Normalität?
Ich glaube immer noch Corona, aber ich habe den Eindruck, uns gelingt das ja so langsam, so eine Normalität innerhalb von Corona irgendwie einzurichten. Und so, da, ich würde sagen, Corona 2.0 vielleicht.
Du bist eine interessante Person, aber nicht jeder Mensch, der unseren Podcast verfolgt, kennt dich. Deswegen müssen wir mal ganz mal von vorne anfangen. Sandra Bilz haft in Hannover, ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Aber gebürtig nicht aus Hannover, noch weiter nördlich, oder?
Genau, ich komme direkt von der Nordseeküste. Das ist immer der lustige Scherz. Mein Vater hat bei den Eltern von Otto die Heizungsanlage installiert. Also ostfriesischer geht's gar nicht, also oben links.
Von Otto Walkes?
Ja, von Otto Walkes.
Jetzt hast du mich aber wirklich mal kurz ein bisschen ausgehebelt. Ich bin ein großer Otto-Fan.
Ja, siehst du mal.
Bin mit Otto aufgewachsen.
Ja, ich ärgere mich jetzt schon so ein bisschen, dass ich es so öffentlich gesagt habe, weil ganz oft bei so Vorstellungsrunden, wenn man irgendwie 3 lustige Sachen sagen soll, dann sage ich das immer, weil die Leute immer denken, das wird ja garantiert nicht zutreffen, aber es stimmt wirklich.
Aber wir können mal 30 Sekunden über Otto sprechen. Der wird extrem unterschätzt, finde ich. Der ist ziemlich intelligent und scheint mir ein sehr hoch, fein, sensibler Mensch zu sein.
Er ist ja Ostfriese, nicht wahr?
Willst du mir jetzt erzählen, dass alle Ostfriesen sehr sensible Menschen sind?
Und das, lieber Martin, hast du gesagt.
Was kann man denn über Ostfriesen nun sagen?
Also ich glaube schon, mir wurde immer wieder von außen zugesagt, ich sei sehr patriotisch, und ich glaube, das stimmt auch. Also ich glaube, uns verbindet wirklich eine ganz große Heimatliebe und so Verbundenheit zu dem Landstrich, aus dem wir kommen. Ich glaube, das stimmt.
Ja, und im Winter ist 4 Monate am Stück grau, ne? Grau und diesig.
Ja, aber das ist ja in Essen wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, da gibt's noch ein paar Lichter dazu. Das würde ich mal als Unterschied sehen. Frau Dr. Bilz, Sie haben einen Doktortitel.
Ja, das stimmt.
Woher kommt denn der? Du führst auch irgendwie eine Abkürzung dahinter noch, die ich nicht kenne. M-I-N, Dr. Min. Was ist das?
Ja, da sagt mein Vater immer, ernsthafterweise steht. Das stimmt aber nicht. Also es war doch ganz schön viel Arbeit. Nein, das ist ein sogenanntes Berufsdoktorat, und der Name steht für Doctor of Ministry, also Ministry für Dienst. Und man hört schon so ein bisschen, das ist was Englischsprachiges. Das heißt, ich habe im Ausland promoviert, und dort ist das üblich, dass man halt diese sogenannten Berufsdoktorate hat, und das sind so Formen von angewandter Praxis, und somit ist der Doctor of Ministry ein theologischer Abschluss, der in erster Linie angewandte praktische Theologie ist. Also Dr. Min.
Und von Haus aus bist du aber Theologin? Also ich kenne mich in diesen akademischen Welten nicht so gut aus, deswegen muss ich so doof nachfragen. Also du hast in Deutschland dann Theologie studiert.
Genau, ich habe ganz, ganz klassisch Theologie studiert, mit dem ganz normalen ersten und zweiten kirchlichen Examen abgeschlossen, und habe dann während meiner Zeit in der Gemeinde irgendwann gemerkt, oh, ich hätte wirklich Lust, nochmal ein bisschen wissenschaftlich zu vertiefen und dann eben auch mit einer ganz hohen Praxisrelevanz, und habe dann mich so ein bisschen umgeschaut, wo man studieren könnte, und bin da eben über dieses tolle Angebot gestolpert aus Amerika, die so einen Studiengang hatten, Promotionsstudiengang, das nannte sich damals International Leadership, Global Perspectives, und das war so zum Thema missionale Theologie und international und innovative Formen von Kirche. Das fand ich spannend, und da habe ich dann habe ich gesagt, okay, ich hätte da Lust zu, und dann habe ich das 3,5 Jahre gemacht und dann eben erfolgreich mit einer Promotion auch abgeschlossen.
Das heißt, du hast dein Theologiestudium gemacht, dein kirchliches Examen gemacht, dann bist du ins Vikariat gegangen, dann hast du ein zweites kirchliches Examen gemacht, und dann bist du quasi 3 Minuten vor dem Pfarramt links abgebogen.
Nee, das war noch während des Pfarramts. Also ich war zu 100% Gemeindepastorin auf dem Dorfe. Und da während dieser Zeit im Gemeindeverband habe ich irgendwie gemerkt, dass ich so auf einer Metaebene lauter Fragestellungen habe, wo ich da am Ort keine Gesprächspartner für habe. Und ich wollte das gerne vertiefen und hatte aber keine Möglichkeiten dazu und habe mir dafür dann eben dieses Studium gesucht. Das war komplett berufsbegleitend neben dem Pfarramt.
Welche Fragen hattest du?
Ja, für mich sind das so Fragen gewesen, das begleitet mich auch bis heute. Ich habe dann auch mittlerweile aufgegeben, die für mich endgültig beantworten zu wollen, sondern ich habe mich damit abgefunden, dass das irgendwie weiterhin so ein drängendes Ding ist. Das sind so Fragestellungen, welche Formen und Formate es heutzutage braucht, um irgendwie relevant christlichen Glauben zu leben. So. Und mein Promotionsthema selber, zu dem ich dann auch nachher geschrieben habe, war, wenn wir von inspirierenden Formen von Kirchenentwicklung aus dem Ausland hören, da gibt's ja auch toll so Fresh Expressions of Church, und auch in den Niederlanden gibt's da tolle Sachen und so. Was braucht es bei uns für eine Bereitschaft, das selbst zu kontextualisieren, oder was muss angepasst werden, damit das auch auf uns irgendwie eine inspirierende Auswirkung hat? Und darüber habe ich damals geschrieben, und das ist aber bis heute eine Fragestellung, die mich auch weiterhin begleitet.
Das heißt, ich ahne schon die Antwort, wenn ich dich jetzt frage, was braucht es denn? Dann sagst du mir...
Ja.
Dass du die Antwort auch noch suchst.
Genau. Was braucht? Ja, es braucht. Das ist eben, es kommt drauf an, und es braucht ganz viel, und ich glaube, viel ist da einfach Zuhören, Neugier, lernen wollen, zuhören wollen, so. Und es gibt da eben nicht die eine Antwort. Es ist nicht die Best Practice Sache, sondern allerhöchstens Good Practice.
Bei dem Wort missionarisch, das werden eingefleischte Zuhörer wissen, werde ich ja hellhörig. Ist das ein wichtiges Wort bei dir, für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Was treibt dich da an?
Also ich kann das immer so ein bisschen biografisch erzählen. Ich komme halt nicht aus so einem sehr kirchlich geprägten Elternhaus. Also meine Eltern sind natürlich Mitglieder der Kirche gewesen und so, aber das war jetzt nicht so, dass ich so eine klassische Laufbahn hatte, so mit Kindergottesdienst und so. Und ich bin dann während der Konfirmandenzeit, habe ich mich der Kirche angenähert, nicht weil ich das Angebot so toll gefunden hätte, sondern weil ich gerne die Konfirmationsgeschenke haben wollte, um mir eine neue Gitarre zu kaufen. Und in dieser, ja, die ich heute übrigens noch habe.
Ja, und schön. Ja, die Konfirmation ja auch.
Ja, die Konfirmation, genau, manche Dinge bleiben. Ja. Und da war es eben so, dass ich einen ganz tollen Pastor hatte, zu dem habe ich auch seitdem und auch immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und der hat mich damals so sehr, auf eine sehr kluge Art und Weise provoziert und hat halt gesagt, Mensch, Sandra, wenn es so viel gibt, was dich so ärgert an Kirche und wo du glaubst, das müsste man anders machen, dann mach's doch besser. Und das hat mich damals so provoziert, dass ich mich dann echt dummerweise habe vor den Karren spannen lassen. Und wir haben dann irgendwie so eine Jugendgruppe da gegründet und haben erste Jugendgottesdienste gemacht und so. Und das war dann auch relativ schnell sehr erfolgreich. Und ich merkte dann aber irgendwann, dass das irgendwie auch nur meinem Geltungsbedürfnis und meiner Eitelkeit zuträglich war und dass ich mir sehr cool vorkam, jetzt auf einmal die Kirche voll zu machen. Und das war eine der ersten Sachen, die ich dann sehr kritisch reflektieren musste und wo ich dann erstmal in die zweite Reihe gestiegen bin. Aber das zweite war, dass
ich... Das hast du hingekriegt?
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Lebensaufgabe für mich, aber
die zweite Reihe.
Es begleitet mich auch noch bis heute.
Auch ein geiler Satz für jemanden, der gerade letztes Jahr auf dem Abschlussgottesdienst des Kirchentages gepredigt hat.
Ja, das stimmt. Ja, und das Zweite, was ich da für mich so rausgezogen habe, war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass der Laden, über den ich irgendwie jahrelang damals irgendwie Scherze gemacht habe, nun ein Laden war, bei dem ich irgendwie selbst mich engagiert habe und mitgemacht habe und habe dann den Inhalten auch nochmal anders eine Chance gegeben und habe halt für mich gemerkt, dass dieser ganze Laden halt in der Botschaft selbst, für die der Laden steht oder das, was, wo man nochmal anders mit beschenkt wird, also so Fragen von Hoffnung und Vertrauen und Liebe und Vergebung und bedingungslos angenommen sein oder so, dass das für mich Erfahrungen waren, die ich außerhalb von Kirche so in der Intensität noch nie gemacht hatte. Und das war für mich total lebensverändernd und großartig. Und gleichzeitig kriegte ich irgendwie voll die Ohrfeige als so eine Form von Realitätscheck, so, weil ich irgendwie dachte, Mann, die Formen und Formate, in denen diese großartige Botschaft transportiert werden, sind so überhaupt nicht meine. Und diese Unzufriedenheit und diese Frustration oder diese heilige Unzufriedenheit ist seitdem einer der Hauptmotoren meines Dienstes. Und somit, wenn du fragst, was ist für mich Mission, dann ist für mich das so ein bisschen, dass der Kern des Glaubens, das, was ich gerade beschrieben habe, als das, was für mich irgendwie so mega eingeschlagen hat und so sehr lebensverändernd für mich war, dass ich gerne ausgehend von dieser Grunderfahrung irgendwie das gerne weitergeben möchte und mich da eben auch kritisch mit den Formen auseinandersetzen möchte, wie das vielleicht heutzutage häufig geschieht. Und das ist für mich dieser missionarische Eifer oder das, wo ich Lust habe, das einfach da noch viel mehr drüber zu lernen.
Gibt es irgendwie eine Sorge um den Mitmenschen, den du hast, in dem ganzen missionarischen Reflektieren von missionarisch?
Wie meinst du das? Also Sorge um den Mitmenschen? Also besorgt sein oder Sorge im Sinne von Service?
Nee, ersteres. Besorgt sein.
Nee, gar nicht. Also, weil ich sehe es eher andersrum. Also, wenn ich davon ausgehe, dass Gott das alles im Griff hat und dass Gott überall seine Finger im Spiel hat und dass es keinen Ort gibt, wo er nicht schon wirkt und großartige Dinge tut, dann kann es doch eigentlich nur meine Aufgabe sein, irgendwie neugierig durch die Welt zu strumpeln und zu entdecken, was da schon alles los ist und was Gott da schon alles macht und im Idealfall sogar dabei noch mitzumachen. Und somit sind für mich andere Leute eher spannende Lernfelder, wo ich neugierig gucken kann, ach, mal sehen, was dem so mit Gott passiert. Und ich habe da nicht so einen Versorgungsdrang, so im Sinne von, um Himmels Willen, ich wäre da jetzt irgendwie unersetzlich in meinem missionarischen Eifer, sondern eher andersrum. Für mich ist die andere Person eher unersetzlich, weil das vielleicht eine Lebenserfahrung ist, die mir noch fehlt oder wo ich im Umgang mit der Person nochmal anders irgendwie auch Gott begegnen kann.
War das schon immer so, dass du so gedacht hast?
Nee, das ist jetzt echt ein Weg. Also ich war noch nie so eine, rein evangelistisch angetriebene, die gedacht hat, wenn ich es jetzt nicht bringe, dann ist die andere Person verloren. Also so eine Theologie hatte ich noch nie. Mhm. Aber ich glaube, dieses, man sagt ja Missionale, also eher das quasi Mission, ja, sich im Relationalen untereinander auch ergibt, das ist so, glaube ich, in den letzten 5-6 Jahren in mir entstanden. Und das war, glaube ich, auch wirklich ein geistlicher Prozess. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drum.
Hast du die Kirche eigentlich lieb? Also die konkrete Landeskirche oder aber die globale Kirche, die weltweite Bewegung Jesu Christi?
Also Luther hat ja mal gesagt, die Kirche ist eine Hure und doch die Mutter aller. Also so ein bisschen diese Ambivalenz von einerseits leidet man wie ein Hund unter ihr und andererseits ist man total auf sie angewiesen und sie ist auch so ein bisschen der Schoß, aus dem man stammt. Ich glaube, ich habe wirklich diese Ambivalenz und je nachdem, wie meine Tagesform ist oder was gerade mal so passiert ist, würde ich unterschiedlich auf die Frage antworten, aber ich versuche mal die Ambivalenz so ein bisschen aufzuspannen. Also ich kann dir natürlich sehr viele Situationen sagen, in denen ich sehr an meiner Kirche leide und da meine ich jetzt Kirche entweder im Sinne von Struktur, also Landeskirche oder EKD oder die lutherische Kirche oder die christliche Kirche. Aber mit Kirche meine ich dann auch einfach so ein bisschen unseren ganzen Laden, so Gemeinschaft aller Heiligen und die unsichtbare Kirche. Es gibt da, glaube ich, einfach relativ viel, wo ich mich dran ärgere und wo ich eine Sehnsucht nach Veränderung habe. Und ich nehme das mittlerweile aber auch als so eine Art heilige Ungeduld wahr und ziehe da für mich auch relativ viel Kraft raus, also dass das auch so ein Antrieb ist. Und gleichzeitig gibt es eben mindestens genauso viele Situationen, in denen ich einfach sage, ja, christlicher Glaube ist eben auch, die christliche Religion ist einfach auch eine Religion, die sehr auf Gemeinschaft zählt, wenn sogar der Gott, der da im Mittelpunkt steht, sich alleine nicht genug ist, sondern in dreierlei Form kommt, dann ist das halt auch wirklich die Gemeinschaft von wo zwei oder drei und da kann ich nicht alleine und auch wenn es dann manchmal schwierig ist, bin ich auch froh drum, dass ich nicht alleine bin. Und auch wenn ich es mir manchmal einfacher wünschte, diese Form von Gemeinschaft, bin ich doch froh drum, dass ich die Gemeinschaft habe und dass ich auch Leute links und rechts von mir habe und wir gemeinsam irgendwie eine Form von Nachfolge leben. Und dass es Leute gibt, die mit einem zusammen beten, die einem nochmal wieder neu erklären, wie Gnade funktioniert oder wie man Gott im Alltag finden kann oder so. Und das sind halt Dinge, da bin ich total auf die anderen angewiesen. Und in solchen Situationen bin ich mega dankbar, Teil von christlicher Gemeinschaft und Kirche zu sein, weil ich genau weiß, also alleine könnte ich es auch nicht und würde es auch nicht schaffen. So.
Also ich will mal ein bisschen den Nährboden beschreiben, weshalb diese Frage in mir angeklungen ist, als ich dir in den letzten Minuten zugehört habe. Es gibt so eine Irritation, die ich habe, wenn ich Menschen aus dem Missionalen, aus dem Fresh X-Kontext und Ähnlichem mehr zuhöre, dass der Ansatz für ihre missionarische Theologie, ist nicht ganz sauber ausgedrückt, und Leidenschaft doch sehr, sehr viel mit Kirche zu tun hat, also mit der Institution zu tun hat. Und da ist so ein bisschen meine Irritation. Ich bin ganz bestimmt nicht der modernste Mensch, der zurzeit auf diesem Planeten lebt und vorneweg dabei. Ich komme aus einer herkömmlichen missionarisch-evangelistischen Prägung, mit der ich auch immer noch auf der einen Seite sehr durchaus hausiere, auf der anderen Seite aber auch meine eigenen Kämpfe so ausfechte. Aber ich frage mich dann zuweilen, okay, also die Art und Weise, wie ich seinerzeit mir über Mission und Evangelisation Gedanken machen musste und gemacht habe, die hatte ganz viel mit dem Menschen, mit der Zielperson zu tun. Und im missionalen Fresh Eggs-Kontext höre ich ganz viel über Kirche. Kannst du meine Irritation nachvollziehen?
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich würde aber trotzdem denken, dass das, mir geht es in meinem Tun auch als Kirchenentwicklerin nicht um eine Werbeveranstaltung für Kirche, sondern ich werbe für den christlichen Glauben oder für eine Beziehung zu Gott oder eine Nachfolge zu Jesus Christus. Und ich merke aber, dass für mich die Formen, die im Moment als so Mainstream-Formen vorgeschlagen werden, so andere Kunden kauften auch, so wie bei Amazon, da merke ich, dass für die Botschaft, die mein Leben verändert hat und für diese Formen von Nachfolge, Gemeinschaft und so weiter, diese Inszenierung nicht passt. Und weil ich so begeistert bin von der Botschaft, muss ich immer gleichzeitig auch sagen, aber Leute, nur weil euch jetzt vielleicht das, die Verpackung nicht passt, der Kern ist trotzdem cool. Aber um halt werbend zu sein, muss ich deswegen mich trotzdem auch ab und an immer mal wieder mit den Formen und Formaten auseinandersetzen. Sag aber immer sehr klar, dass ich meinen Dienst nicht verstehe als eine Werbeveranstaltung für Kirche. Weil ich bin ja in erster Linie Christin und nicht Kirchentante.
Kirchin.
Kirchin, genau. Kirchin. Ja. Christin, Kirchin, genau. Ja. Also das merkt man ja auch immer so bei Diskussionen zum Beispiel zum Thema Kirchenmitgliedschaft und so. Also ich bin natürlich nicht blöd und irgendwie wirtschaftlich muss so ein Laden auch funktionieren. So, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich nicht zuständig dafür, einzelne Menschen zu einem Eintritt zu bewegen, wie als Akquisetante für ein Fitnessstudio. Sondern für mich geht es in erster Linie darum, dass Leute vielleicht sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen. Und wenn das für die im 2., 7. oder 98. Schritt in eine christliche Gemeinschaft führt, finde ich das wunderbar, weil das so für mich auch Sinn macht. Aber mein erster Schritt wäre nicht, die Leute zu erreichen, wie es immer so schön heißt, um sie zu einer Kirchenmitgliedschaft zu bringen. Das ist nicht mein erster Impuls. Das ist auch, so verstehe ich auch meine Aufgabe nicht.
Okay, vielen Dank für die Klarstellung, weil die Irritation hat sich beschrieben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einer ganzen Reihe von Leuten, die aber in diesem Segment so unterwegs sind, genauso geht, wie du das da gerade beschrieben hast. Komm, wir machen mal gerade den Bogen voll. Das beschreibt auch ganz gut, weshalb du dann, nachdem du das Pfarramt verlassen hast, bis heute dort nicht wieder gelandet bist, ne? Deine Stellen, die du seitdem so innehattest, die sprechen eine entsprechende Sprache.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht sagen, hatte nicht was mit einer Abkehr von klassischen Gemeindeformaten oder so zu tun. Also ich würde das niemals als so einen negativen Schritt oder so eine Abkehr verstehen, sondern eher mich zog es in eine andere Richtung und da waren die Stimmen und der Sog ein bisschen lauter.
Also nennen wir mal die Schlagworte Kirche hoch 2 und MIDI, das ist, glaube ich, deine aktuelle Stelle, ne? Kirche genau. Hoch 2, das stand wofür?
Kirche hoch 2 war eine Aufbruchsgeschichte, die sich entwickelt hat zwischen Evangelisch-Lutherischer Landeskirche Hannovers, also im Grunde genommen hier der niedersächsische Bereich evangelischerseits, und Bistum Hildesheim, also der niedersächsische Bereich katholischerseits. Und da hatten sich eben Bistum und Landeskirche zusammengetan und gemeinsam überlegt, wenn wir unsere Sehnsüchte und Erfahrungen und Interessen im Hinblick auf eine Kirche der Zukunft bündeln, wie können wir ökumenisch dann vielleicht noch 5 Schritte weiterkommen? Und da haben wir einfach mehrere Jahre lang mit sehr viel Freude und Energie da Kirchenentwicklung betrieben.
Und dann kam MIDI im Anschluss, da bist du heute noch. Wofür steht genau. MIDI?
Genau, MIDI ist, ich glaube, die längste Arbeitsstellenbezeichnung im kirchlichen Bereich Deutschlands. Es heißt Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI. Und das ist ein Teil.
Die Sendezeit ist doch rum.
Genau, die Sendezeit ist rum. Ich habe auch sehr lange gebraucht, ich bin da ja noch nicht so lange, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das irgendwie fehlerfrei und ohne Stottern aussprechen zu können. Und das ist irgendwie ein sehr cooler Zusammenschluss unterschiedlichster Leute und unterschiedlichster Fragestellungen. Aber da geht es eben wirklich um diese zwei Schwerpunkte. Einerseits eben im weitesten Sinne Kirchenentwicklung und dann eben auch im weitesten Sinne diakonische Arbeit. Und wie lässt sich das mal missionarisch zusammendenken?
Okay, das klingt spontan sehr spannend. Aber ich möchte noch mal deinen ehemaligen Pastor bemühen. Meidest du so ein bisschen die Verantwortungsübernahme vor Ort?
Nö, gar nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass, also es wird auch ganz oft irgendwie gefragt, so ja Mensch, hat man dann überhaupt noch Bodenhaftung bei diesen ganzen Funktionsdienststellen und weiß man dann überhaupt noch, was sich auf Gemeindeebene tut und so. Und manchmal würde ich fast ketzerisch den Spieß eher umdrehen und sagen, naja, im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen am Ort kann ich sagen, ich kenne sehr, sehr viele Gemeindeerfahrungen, weil ich ja im Rahmen von Bildungsgeschichten, also Workshops, Vorträgen und so weiter, aber eben auch Beratung und Begleitung in ganz vielen konkreten Gemeindesettings eingebunden bin und auch in Fragen von geistlicher Begleitung und so mit ganz vielen Leuten an ganz vielen unterschiedlichen Orten zu tun habe. Und somit habe ich manchmal den Eindruck, ich habe im Moment viel mehr Gespür dafür, was sich an der Basis so tut, im Vergleich zu der Zeit, als ich selber Gemeindepastorin nur an einem kleinen Ort war und meine Partikularinteressen vertreten habe rund um meinen Glockenturm, aber ansonsten drumherum relativ wenig mitbekommen habe, weil ich so auf meinen Ort konzentriert war.
Und kannst du irgendwo, gibt es irgendwo eine Stelle, wo du dich selber aber auch einbringen kannst, einsetzt in einem Projekt oder in einem Angebot? Das sind ja jetzt sehr überregionale Tätigkeiten, ne?
Ja, genau. Nee, also es ist wirklich sehr, sehr überregional und für mich ist diese Suche nach irgendwie so einem geistlichen Heimatort auch wirklich nach wie vor auch eine große Sehnsucht. Hannover ist ja eine große Stadt, hier gibt es verschiedenste Gemeinden, hier gibt es auch ganz viele Aufbrüche und Projekte und die machen auch alle großartige Arbeit, aber ich bin für mich privat, persönlich, für mich als Sandra Bilz auch echt irgendwie immer noch so auf der Suche und das ist für mich auch echt ein großer Schmerz und eine große Sehnsucht, dass ich im Moment auch irgendwie keinen so einen richtigen Ort habe. Lange war das für mich wirklich die Gemeinschaft rund um Kirchhof 2, aber jetzt nach der beruflichen Veränderung ist irgendwie das Loch noch mal ein bisschen größer geworden und ich merke auch irgendwie, also da ist eine große Sehnsucht auch irgendwie nach einer Form von Gemeinschaft auch am Ort.
Wobei ich glaube, dass du dieses Vermissen durchaus mit einigen ähnlich Tätigen teilst, also die sich auch schwer tun. Kann man die Geschichte auch so rum erzählen, die sich auch schwer tun, irgendwo Heimat zu finden oder das eben zu akzeptieren, was vor Ort geboten wird?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, da treffen sich dann auch die verschiedenen Dynamiken auf beiden Seiten. Also vielleicht ist es auch nicht einfach mit mir und ich glaube, ich habe es dann andersrum aber auch nicht so einfach. Also da trifft man sich wahrscheinlich dann irgendwo auf der Mitte. Aber es ist halt so ein bisschen so ähnlich das, was wir gerade hatten. Also ich merke halt wirklich, dass ich mit dem, was ich so als Kern vom christlichen Glauben für mich so ausmache und dass die Faktoren, wo das für mich auch im Alltag irgendwie Realität wird, da merke ich halt, dass viele der Formen und Formate, die im Kreis um mich herum so als alltäglich gelebt werden, für mich einfach wenig Relevanz haben oder auch wenig attraktiv sind. Und somit ist wirklich diese Auseinandersetzung mit relevanten Formen und Formaten für mich nicht nur dienstlich, sondern auch ganz privat in meinem eigenen geistlichen Leben echt eine Suche.
Mhm. Da möchte ich doch noch mal mit einer weiteren Frage kokettieren, die so ein bisschen auch noch mal anschließt an das, was wir gerade besprochen haben. Ich behaupte mal, dass man früher missionarische Tätigkeit umgesetzt hat, dass man es gemacht hat. Immer mal wieder zeitgemäß verschieden. Heute wird so viel darüber reflektiert, gibt es unterschiedlichste Stellen. Wir haben, was dich betrifft, von zwei verschiedenen Stellen gehört. Es gibt zig andere Stellen. Heute wird so viel über Mission nachgedacht und missionarische Tätigkeit reflektiert. Ist Mission etwas Intellektuelles geworden?
Ich glaube, das kann man in zweierlei Richtung beantworten. Zum einen Ja, ist es und wie gut. Also ich glaube, viel in dieser Auseinandersetzung war auch gut und richtig und wichtig, weil Mission für viele auch so ein bisschen in der Schmuddelecke war. Also auch das Wort wurde dann irgendwie möglichst umgangen damit, weil das alles schon so schwierig war und so tabu behaftet und so. Und da finde ich gut, dass es irgendwie auch eine intellektuelle und auch eine nüchterne Auseinandersetzung gibt, weil ich den Eindruck habe, dass da Mission auch total von profitiert. Und andersrum würde ich sagen, nee, und auch gut so, weil ich den Eindruck habe, dass Mission dadurch, dass es auch so ein bisschen diesen Deckmantel von dem rein evangelistischen Holzhammer-Missionarstum verloren hat, dadurch ist es vielleicht auch attraktiver geworden wieder für andere Leute und zeichnet sich dann nicht so sehr als eine Richtung innerhalb der Theologie aus, sondern mehr als so eine Art neugierige Grundhaltung. Und dafür braucht man, finde ich, keine intellektuellen Kapazitäten, sondern das ist dann mehr so die Art und Weise, wie man sein Leben führt. So, und somit, ich glaube, man kann da auf beide Arten antworten. Und ich merke, das schlägt beides in mir. Also ich kann mich einerseits sehr gut auf einem hohen theologischen oder intellektuellen Niveau mit Missionstheorien auseinandersetzen. Und andererseits ist es für mich auch einfach echt das Tun und das Erleben und auch das Dazulernen und das Zuhören auch. Und das hat aber dann überhaupt nichts mit so einem kognitiven Zeug zu tun.
Sandra, wo wir jetzt ja schon so länger miteinander quatschen, kann ich es dir ja mal ruhig sagen. Nicht, dass ich da irgendwas gegen gehabt hätte, aber du bist ein sehr expliziter Hörerwunsch. Man Oi. Wollte dich in dieser Sendung haben. Macht das was mit dir?
Oi. Naja, also freut mich natürlich sehr. Also
zu vermuten ist ja, dass es hiermit etwas zu tun hat.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Na, was macht das mit dir?
Ja, es war wirklich ein sehr, sehr krasser Moment. Und ich merke, wenn ich ab und an mal wieder in so Situationen bin wie jetzt hier, dass ich damit konfrontiert werde oder es auch nochmal selber so meine Stimme höre und die Leute, merke ich erstmal wieder, wie krass die Situation war, und die Gänsehaut kommt dann auch nochmal wieder.
Das war der Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages 2019 in Dortmund. 70.000 Gottesdienstteilnehmer, sagt man ja, man sagt ja nicht Zuschauer, im Westfalenstadion in Dortmund, und du mitten im Anstoßkreis. Und so um die Minute 10 herum deiner Predigt kommt dieser Satz: Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Eigentlich sind es ja zwei Sätze. Hast du eine Ahnung, wo dir dieser Satz gekommen ist? Ich vermute, das war ein Wort-für-Wort-Manuskript, was du ausgearbeitet hattest. Weißt du noch, wo dir dieser Satz gekommen ist?
Ja, ich hatte halt im Vorfeld überlegt, wie ich zu dieser Predigt komme. Also die Predigtvorbereitung, das kennt man ja so in der normalen Vorbereitung für so Sonntagsgottesdienste auch. Und ich hatte aber bei diesem natürlich tierisch Muffensausen und sah das auch als so eine Riesenherausforderung und Verpflichtung, dass da jetzt auch was Großartiges bei rumkommen muss, und merkte, je mehr der Druck anstieg, desto mehr kreative Blockade hatte ich. Und habe dann irgendwie gedacht, nee, jetzt muss irgendwie... Ich musste auch geistlich durchlässiger werden, weil das jetzt ja nicht eine reine Textarbeit ist oder nur ein reines Bibelstudium, sondern ich wollte, dass auch da in der Predigt halt auch geistlich irgendwie innerlich in mir was passiert, damit ich so durchlässig bin, dass es dann auch nach außen kommen kann. Und bei mir ist eben viel so, dass so Auseinandersetzungsprozesse funktionieren bei mir immer zum einen in Bewegung und zum anderen im Idealfall im Grünen. Und ich hatte mir dann halt für die Predigtvorbereitung 2 Wochen Urlaub genommen und bin im Elbsandsteingebirge wandern gewesen. Es gibt da so einen ganz tollen Weg, den Forststeig. Da ist 3/4 der Strecke in Deutschland und 1/4 ist in Tschechien. Und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht mit einem Rucksack und mit einem Zelt und mit ein bisschen Essen und einem Wasserfilter und bin dann da echt so 10 Tage da durch die Prärie und durch die Wildnis gestapft und habe irgendwie versucht, so auch diesen Bibeltext zu durchlaufen. Und in dieser Zeit kam irgendwann für mich die Frage auf, okay, welche aktuellen Bezüge will ich ziehen und was ist mir irgendwie wichtig, was vorkommen soll. Und neben diesen Fragestellungen Bedeutung von Gnade, das war mir total wichtig, wollte ich vorkommen lassen. Das war so das eine. Aber das andere war für mich eben, ich wollte unbedingt, dass die Seenotrettung vorkommt. Und hatte mir dann das Thema überlegt, ob dann letztlich bei der Wanderung selbst schon dieser Satz so kam, das weiß ich nicht, aber es ist genau wie du sagst, dadurch, dass das natürlich einfach so ist, ein Fernsehgottesdienst, das ist bis auf die Sekunde getaktet alles, dadurch musste ich natürlich schon weit im Voraus jetzt Wort für Wort den Predigttext abgeben und in der Predigt stand dann irgendwann dieser Satz auch mit dem Punkt und irgendwann stand es dann halt im Text und dann ist es auch so dann gekommen in Dortmund.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Hat er dich selber erreicht, dieser Satz?
Ja, ich habe kürzlich noch mal in einem anderen Setting diesen YouTube-Ausschnitt gesehen. Und ich fand das beim Gucken bezeichnend, als ich mich dann selber da sah, erinnerte ich mich an diese Situation, weil wenn man guckt, sieht man das auch. Ich hatte ganz kurz, als ich den Satz gesagt hatte, auch mit dieser Vehemenz und diesen Armen, die dann so wusch, zur Seite ging.
Pazani-esk schon fast.
Ja, fast. Ne, Billy Heibels.
Billy Heibels, finde ich auch so schön.
Billy Heibels.
Billy Schröder.
Ich war bei Billy Graham und dann war der Heibels schon draußen. Deswegen ist es so auf halber Strecke. Dadurch, dass ich das so pointiert gesagt habe und dadurch, dass es mir wirklich ein Herzensanliegen ist und mir so wichtig ist, merkte ich ganz kurz, hätte ich da in dem Moment nicht so viel Adrenalin gehabt und nicht so viel Druck, hätte ich auch durchaus weinen können. Also ich war wirklich total erleichtert und froh, dass dann auch so ein bisschen Applaus kam, damit ich einmal kurz irgendwie runterschlucken konnte und irgendwie auch mit dieser Energie auch weitergehen konnte, weil ansonsten wäre es für mich auch dann eher so bergab gegangen, weil ich irgendwie merkte, krass, da sitzt für mich einfach so viel, was mir so unglaublich wichtig ist und das möchte ich gern rüberbringen und somit, ja, also mich berührt es echt, wenn ich es auch nochmal wieder höre, so. Ich bin nicht berührt von meinen eigenen Worten, sondern mehr von dem, was da inhaltlich für mich auf dem Spiel steht bei diesem Thema. So.
Naja, man kann ja bei einer Predigt ruhig davon auch sprechen, dass einem etwas zugeworfen worden ist, was man dann verkündigt hat.
Ja, genau. Ich glaube ohnehin, dass mir bei dieser Predigt 95% zugeworfen worden sind, weil als ich die Anfrage gekriegt habe, also meine erste Reaktion war, das ist ein Scherz. Und danach dachte ich nur noch, um Gottes Willen, wenn die das wirklich ernst meinen, was soll das denn bitte geben? Weil ich wirklich so einen Schiss hatte vor dieser Herausforderung oder vor dieser, ja, also weil die Chance, da dieser Verpflichtung nicht gerecht zu werden, ist ja so groß und also ich hatte ordentlich Muffensausen und echt ganz schön Schiss und dementsprechend war der Druck relativ hoch und deswegen denke ich, 95% sind mir dazu geschmissen worden. Ich kann mir da, glaube ich, relativ wenig auf meine eigene Fahne schreiben.
Naja, aber wie schön, dass es mal eine Abschlusspredigt gab, aus der dann auch eine Konsequenz erfolgt ist.
Ja, finde ich auch.
Und seit über einem Jahr ist dein Satz aus der Predigt, der dir zugeworfen ist, wir wollen hier keinen Personenkult betreiben, omnipräsent. Also ob ich jetzt im Instagram-Post der CVM-Westbund-Bundessekretärin nachlese, wie sehr sie sich freut, dass das EKD-Schiff Sea-Watch ausgelaufen ist, da wird der Satz zitiert, da wird dein Satz zitiert, ob ich dem CVM-Generalsekretär über die Schulter schaue, wie er sein Editorial schreibt, Der Satz taucht dort auf, ob ich Heinrich Bedford Strom zuhöre, während er redigt. Er zitiert deinen Satz. Dieser Satz ist ganz schön, ich übertreibe mal, um den Globus gegangen.
Ja, und das Schöne ist ja bei diesen Sätzen, die man, um das aufzugreifen, die man zugeworfen bekommen hat, im Idealfall, wenn man die dann gut in der Luft hält, dann ist das jeweils dann nur ein Ball von einer großen Jonglage. Und ich glaube, ich bin da sehr froh, dass vielleicht den einen Ball, den ich ins Spiel gebracht habe, dass der dazu beigetragen hat, dass in der Jonglage mit 5, 6 anderen Bällen dann irgendwann so eine Dynamik entstanden ist, dass das Schiff letztlich geschickt werden konnte. Es gab ja noch viele andere Leute, die tolle Sachen gemacht und gesagt haben. Ich glaube, da sind wir wirklich einfach ein super gutes Team gewesen aus vielen verschiedenen Leuten, die dann eben dazu beigetragen haben, dass im Dezember letzten Jahres dieser Verein United for Rescue gegründet werden konnte, dass wir innerhalb von allein vom Dezember 1 Million Euro Spenden gesammelt haben, um dann auf das Schiff zu bieten. Und aus dem alten Forschungsschiff Poseidon ist dann eben die Sea-Watch 4 powered by United for Rescue geworden. Und nach ausführlichen Umbauarbeiten und so ist sie jetzt eben im Sommer zum ersten Mal auf Mission gegangen. Und aus dieser Aktion, wir schicken ein Schiff, der Petition im Rahmen des Kirchentags, der Resolution, ist dann eben jetzt echt Wirklichkeit geworden. Und das macht mich total dankbar. Und es ist eine großartige Gemeinschaftsleistung von ganz vielen Leuten und unter anderem eben von auch mittlerweile über 600 Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern in dem Netzwerk United for Rescue.
Und macht diese Prominenz, die du selber dadurch errungen hast, irgendetwas mit dir?
Ja, total. Weil ich das halt so gar nicht sehe, ne? Also mich hat das halt auch relativ umgemäht, auf einmal diese Aufmerksamkeit auch um meine Person und auch diese ganzen Anfragen, die dann irgendwann kamen, das ging alles relativ schnell und fand ich auch wirklich relativ herausfordernd und ist auch schön, weil da mit dieser Herausforderung sind natürlich auch viele schöne Dinge verbunden und auch viele Möglichkeiten, jetzt am Beispiel von dem Schiff. Ich bemühe mich halt jetzt auch relativ viel Situationen, in denen ich irgendwie sprechen darf oder Dinge sagen darf, dass dann eben solche Dinge auch im Vordergrund stehen. Und da bin ich eben auch dankbar, dass so eine Form von öffentlicher Aufmerksamkeit auch für solche Dinge bewusst genutzt werden kann. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch manchmal mit Dingen verbunden, die nicht so schön sind. Also ich habe halt schon jetzt nach der Kirchentagspredigt, jetzt aber auch nach verschiedenen Äußerungen im Rahmen von United for Rescue, wo ich irgendwelche Interviews gegeben habe oder so, da kriegt man durchaus in Anführungsstrichen Fanpost, auf die man dann auch eher durchaus verzichten könnte. Also somit, das hat alles Vor- und Nachteile.
Ach, vielleicht auch analog zu den Kommentaren, die teilweise unter dieser Predigt auf YouTube stehen?
Genau, also zum einen sind es halt einfach inhaltliche Auseinandersetzungen mit wo Leute einfach anderer Meinung sind und das zum Teil auf eine sehr krasse Art und Weise äußern. Also ich finde schon, dass viele dieser Kommentare eher Hasskommentare sind und auch echt so unter die Gürtellinie gehen. Aber an manchen Stellen, also ich habe zum Beispiel nach dem Kirchentag war auch eine Nachricht, die ich bekommen habe, dass man mich auf 50 Meter durchaus mit dem Luftgewehr kriegen könnte. Und das waren halt Äußerungen, da habe ich mir dann manchmal schon mein Gemeindefahramt zurückgewünscht, weil da gab es manchmal auch eine gewisse Abreibung an der sonntags dann an der Kirchentür, wo dann gesagt wurde, was man gut fand oder schlecht, aber solche Nachrichten habe ich da eigentlich nie bekommen.
Das ist ja krass. Und wie erklärst du dir das?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich finde es auch also ich versuche auch, mich da nicht so stark inhaltlich mit auseinanderzusetzen. Also ich habe halt nach der Kirchentagspredigt wirklich irgendwie, ich glaube, 600 Mails geschrieben. Man kriegt ja unheimlich viele auch, das meiste sind ja alles positive Rückmeldungen. Und ich war da auch mit super vielen Leuten auch inhaltlich im Gespräch, auch wenn Leute nochmal Fragen hatten zu Punkten oder sowas. Aber ich merke wirklich bei diesen eher hassorientierten bedrohungsrelevanten Sachen, da ist meine Bereitschaft, viel zu diskutieren, auch echt nicht da, weil ich einfach auch den Eindruck habe, das Gegenüber, oftmals sind das ja eher Männer als Frauen, das Gegenüber hat auch überhaupt kein Interesse an einem Gespräch mit mir, sondern das ist dann echt nur so ein Gülleeimer auskippen. Und von daher versuche ich mich da relativ wenig wirklich dann mit auseinanderzusetzen, weil diese Form von Auseinandersetzung mit Beschimpfungen hilft mir dann auch nicht weiter. Bei inhaltlichen Auseinandersetzungen wäre ich, glaube ich, offen, aber auf dem Niveau und auf dem Level versuche ich das eher weit von mir wegzudrücken.
Aber vielleicht ziehen wir uns aus den ganzen Rückmeldungen noch eine heraus, die bei YouTube in Form eines Kommentars aufgelaufen ist. Damit kriegen wir vielleicht auch unser Gespräch ganz rund. Das ist doch interessant. Hier schreibt einer, der sich auch mit Namen zu erkennen gibt. Das finde ich dann immerhin schon mal fair. So treibt man die Gläubigen aus der Kirche. Wer wählt eigentlich die Predigerin bei einer solchen Veranstaltung aus? Unerträglich. Am Sonntagmorgen war ich entsetzt, eine solche Predigt zu sehen und zu hören. Gottes Gurkentruppe, ist das unsere Selbstbeschreibung? Danach habe ich keine Sehnsucht. Offensichtlich ging es der Predigerin vorrangig darum, ihre Fähigkeiten, die sie in der Ausbildung in der liturgischen Präsenz gelernt hat, auszuleben. Mich ärgert ein solches Verhalten enorm. Also mal kurz zusammengefasst, ein Gläubiger ärgert sich über dich.
Ja, also auf die Frage hin, wer das auswählt, das ist eine Entscheidung innerhalb des Kirchentages und das ist eine Entscheidung innerhalb, soweit ich das weiß, innerhalb des Präsidiums des Kirchentags. Also somit, da gibt es keine Bewerberlisten und auch kein Vorsingen, Vorpredigen und Vortanzen, sondern wenn das Los auf jemanden fällt, dann bekommt man seitens des Kirchentages die Anfrage, ob man diese Einladung nachkommen möchte, ja oder nein. Und somit, das war ja die eine Frage. Und zu dem Rest, naja, also...
Du hast einen frommen Menschen verärgert.
Ja, ja. Also ich fand es erstaunlich an manchen Stellen, wie polarisierend die Gurkentruppe war. Weil manchen Leuten sprach das ja scheinbar total aus der Seele. Und ich war dann beglückt irgendwie zu sehen, dass manche Leute sich dann T-Shirts gedruckt haben, auf denen dann irgendwie Gottes geliebte Gurkentruppe steht und für die war das irgendwie eine Metapher geworden oder ein Sprachbild für das, wo sie sich auch selber drin wiederfinden, im Hinblick auf so diese Gemeinschaft der Unvollkommenen. Und andersrum fand ich es genauso krass, wie viele Leute sich unglaublich angegriffen dadurch gefühlt haben. Und für die das so eine sehr, sehr negative Zuschreibung war. Und bei manchen Leuten hatte ich auch den Eindruck, die haben die Predigt nicht gehört. Also die haben dann gelesen, die Predigerin nennt die Schäfchen Gottes geliebte Gurkentruppe und fühlten sich dadurch dann irgendwie verbrämt. Das kann ich noch halbwegs verstehen. Aber wenn Leute die Predigt gehört haben, fand ich es irgendwie schwierig nachzuvollziehen, wie man sich damit denn dann nicht identifizieren kann, weil, also ich finde, von Gott geliebt zu sein, ist doch immer eine gute Sache. Und in meinen Unvollkommenheiten, die ja nun jeder Mensch zwangsläufig hat, schätze ich mal, da auch angenommen und sich geliebt zu wissen, finde ich auch eine schöne Zusage. Ich habe da Schwierigkeiten irgendwie zu erspüren, was jemanden da so auf die Palme bringt in dieser Zuschreibung.
Nee, ich bin da tatsächlich an der Stelle vollkommen bei dir. Christen sind ein merkwürdiger Haufen. Ich bin auch merkwürdig. Du bist auch ziemlich merkwürdig, finde ich. Wir sind alle zusammen ziemlich merkwürdig und wir glauben auch insgesamt ziemlich Merkwürdiges, finde ich.
Ja.
Also das kriegt man jetzt nicht sehr vernünftig dargestellt. Ich meine, ich gehe einmal im Jahr mit meinem besten Freund wandern und ich kann die Uhr nachstellen, dass er mich während dieser 4, 5, 6 Tage wieder nach meinem merkwürdigen Glauben fragt, wann ich dem denn endlich mal abschwöre. Ich wäre doch ansonsten ganz vernünftig. Ja. Sandra, unsere Zeit ist ans Ende gekommen.
Ja.
Was jetzt in unserem fantastischen Gespräch überhaupt gar nicht, gar keine Rolle spielte, ist mein unglaublich investigativer Fragebogen. Möchtest du zum Schluss noch zwei Fragebogenfragen beantworten?
Ja, absolut. Also wenn du noch Zeit
Der
hast,
hat
ja.
einen gewissen Kultstatus schon. Also ich ja. weiß, es gibt Hörer, die hören die Sendung im Grunde eigentlich nur wegen des Steckbriefs. Okay. Ich habe hier Steckbrieffragen durchnummeriert von 1 bis 100, wobei Frage 1 irrelevant ist und Frage 100 ist blöd. Okay. Also Fragen von 2 bis 99. Du schmeißt mir zwei Nummern zu und ich stelle dir die Frage, die dahinter steckt.
Alles klar. Ich nehme die 7.
Was liest du derzeit?
Was lese ich derzeit? Also ich lese im Moment, also jetzt verschert sich es mir wieder mit ganz vielen, aber naja, der Weg ist gesund, von Fettnäpfchen immer hinein. Ich lese im Moment den Gomio Weinführer. Also der Gomio, diese Gesellschaft, die macht ja nicht nur Restauranttests, sondern der Gomio, den gibt es auch nur für Wein. Und zwar dann bewerten die halt Weingüter und deren Weine. Und da steht dann halt die besten Weine Deutschlands und der Newcomer des Jahres und die beste Sommelier des Jahres und der beste Weinbetrieb des Jahres und so weiter. Und den arbeite ich gerade durch. Und das ist so ein wirklich enzyklopädisches Mordsding. Da, also es hat über 1000 Seiten. Und ich bin irgendwo bei Rheinhessen gerade. Also das ist ungefähr bei 3/4 durch.
Eine kleine Marmel hast du auch locker, ne? Die Antwort lautet Grauburgunder. Zweite Nummer bitte.
Ja, jetzt nehme ich die 44.
Dein Lieblingsfach in der Schule?
Ja.
Warte mal, ich möchte raten. Ich möchte raten.
Ja, bitte.
Ich möchte raten. Ich könnte mir vorstellen, dass du Geschichte gemocht hast.
Geschichte? Also ich war auf einer integrierten Gesamtschule. Und deswegen gab es bei uns immer so seltsame Fächerkombinationen. Und Geschichte als Fach gab es gar nicht, sondern bei uns gab es GL. Und GL war ein Sammelfach aus Geschichte, Politik und Erdkunde.
Und stand für Gesellschaftslehre?
Gesellschaftslehre, genau. Und Aha. das fand ich immer so mittel.
Ach so.
Also ich glaube, meine Lieblingsfächer waren Kunst und Englisch, glaube ich. Waren dann auch später meine Leistungskurse im Abitur.
Sandra, vielen Dank für jeden Einblick, für das offene Gespräch. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde es total schade, dass 50 Minuten zum Ende jetzt ans Ende gekommen sind. Wir werden das wiederholen. Ist das in Ordnung für dich?
Ganz wunderbar.
Welche Themen hätten wir dann noch zu bearbeiten? Was ist heute unbesprochen geblieben?
Mein Herz zum Beispiel für Ökumene. So ein bisschen so zum Thema Kirchenentwicklung und Innovation in Kirche. Ach du Martin, ich glaube, wir haben relativ viel zu besprechen. Aber ich danke auf jeden Fall erstmals fürs heutige Gespräch und für die Einladung in diesen illustren Podcast. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Das freut mich, dass es dich freut. Und jetzt ganz liebe Grüße nach Hannover und bis bald, liebe Sandra. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss, Martin.
Und damit beenden wir die heutige Ausgabe von Wunderwerke Skype. Noch einmal großen Dank an Sandra Bilz dafür, dass sie knapp eine Stunde lang Rede und Antwort stand und dabei ein so freundlicher und herzlicher Gesprächspartner war. Voraussichtlich nächste Woche schon veröffentlichen wir auf diesem Kanal dann wieder eine Ausgabe von Scott und Gott, ehe es vermutlich in 2 Wochen wieder die nächste Folge von Wunderwerke Skype zu hören gibt. Bleibt gespannt. Unsere große Bitte an dich und an sie, wie am Ende einer jeden Podcast-Folge. Unterstütze unsere Arbeit, wenn du kannst, wenn sie mögen. Jeder Euro hilft uns, unsere Arbeit auch ins nächste Jahr wieder tragen zu können. Üblicherweise sind wir damit beschäftigt, Gemeinde- und Jugendarbeit mit Beratung, Verkündigung, Schulung und mit unseren Veranstaltungsformaten in eben genau dieser angesprochenen missionarischen Leidenschaft zu unterstützen. Dafür erhalten wir üblicherweise ein Honorar, das ohnehin schon zu 50-70% spendensubventioniert ist. In einem Jahr, in dem die allermeisten Honorare Corona-bedingt ausgefallen sind, brauchen wir daher noch mehr Spenden. Und hier kannst du und hier können sie uns helfen, wenn du magst und wenn sie mögen. und wenn du uns für unsere Podcast-Arbeit entlohnen möchtest. Alle weiteren Infos hierzu sind auf wunder-werke.de/spenden zu finden. Wir hören uns in Wunderwerkes Podcast. Mein Name ist Martin Scott. Auf Wiederhören.